Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Herzlich willkommen zum Gottesdienst am dritten Sonntag im Advent. Bereitet dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Das Wort, das über diesem heutigen, über diesem dritten Adventssonntag steht und das uns erinnert an die Zeuginnen und Zeugen, die die Ankunft Jesu Christi verkündigen, zu den Menschen tragen, durch die Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte hindurch und auch heute. Und heute begrüßen wir ganz besonders Leo Leander Kopp mit seiner Familie, seinen Eltern, seiner Schwester Cara, den Taufpaten der Familie, allen, die sie heute hier sind, um die Taufe von Leo mit uns zu feiern, die Hineinnahme in die Gemeinschaft der Hoffenden. Und das ist schön und das geht gut hinein in diese Adventszeit. Und wie schön, dass Sie da sind. Wir singen miteinander und während dem Lied können die Kinder, die jetzt nicht den ganzen Wortgottesdienst mitmachen möchten, sondern die dann zur Taufe wieder zurückkommen, hinübergehen in den Hospitalhof. Dort gibt es eine Spielgelegenheit und die anderen bleiben bitte hier. So, wir singen.
Thank you.
beten im Wechsel den Psalm 85, so wie Sie ihn auf den Liturgieblättern finden. Und wir sprechen ihn in zwei Gruppen. Die erste Gruppe folgt der Stimme am Ambo, die zweite Gruppe folgt der Stimme am Altar und liest die eingerückten Zeilen, also im Wechsel zwischen vorgerückten und eingerückten Zeilen.
Könnte ich dich doch hören, was Gott der Herr redet?
Dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten.
Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne.
Dass Güte und Treue einander begegnen, und Gerechtigkeit und Friede sich küssen.
Dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue.
Dass uns auch Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe.
Dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritt folge.
So gehen unsere Blicke und so wendet sich unser Herz nun zu dir, lebendiger Gott. Und wir erwarten von dir deine Nähe. Wir vertrauen auf deine Güte. Wir hoffen auf deine Stärke in diesem Leben. Dir bringen wir unsere Gedanken, unsere Bitten für Leo, für seine Familie, und für diesen Gottesdienst, dass dein Geist uns verbinde, dass uns in der Taufe dieses Kindes als Gemeinde eine Hoffnung zuwachse. Dir bringen wir unseren Dank für die Wege, die uns hierher geführt haben. Und wir bringen dir auch die Dinge, die wir dir aus unserem eigenen Leben, aus unseren persönlichen Wegen sagen möchten. Dank für das Gute und Gelungene und unsere Bitte für all die Dinge, die offen liegen und die nach Lösung und Antwort suchen. Stärke uns jetzt in dieser Stunde durch dein Wort, durch die Gesänge und durch das Miteinander, das wir teilen. Wir werden einen Moment still. So spricht der Herr, fürchte dich nicht, ich bin mit dir, weiche nicht, denn ich bin dein Gott, ich stärke dich, ich helfe dir auch. Amen.
Die heutige Schriftlesung steht im Evangelium nach Markus. Ich lese aus Kapitel 1, die Verse 1 bis 11. Und ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Im Buch des Propheten Jesaja heißt es: Ich sende meinen Boten vor dir her. Er wird dein Wegbereiter sein. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Das ging in Erfüllung, als Johannes der Täufer in der Wüste auftrat und die Menschen aufforderte, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft Jerusalems kamen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Ledergürtel, und er lebte von Heuschrecken und wildem Honig. Er verkündete: Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, mich zu bücken und ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. In jener Zeit kam auch Jesus aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich im Jordan von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Herr, dein Wort sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Amen.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen dritten Adventssonntag steht im Buch des Propheten Jesaja im 40. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg. Macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, soll eben werden, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme, predige. Und ich sprach, was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras und alles seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Odem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott, siehe, da ist Gott der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinem Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Herr, segne du unser Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Eltern, Paten, Angehörige, liebe nahe Menschen von Lyon, ihr Großvater sei der Erste gewesen, der für sie einen Greis gespielt habe. Sie habe schon von Weitem seinen Namen gerufen, wann immer der Zug, mit dem er ankam, den Bahnhof erreichte. Nach jeder Probe im Musikunterricht habe sie auf ihn gewartet. Wenn sie hinter ihm stand, habe sie ihn angebettelt, geh doch bitte einmal bucklig, bis er unter ihrem Gelächter wie ein Clown das getan habe. Dann in der Schule habe sie sein tiefes Mitleid eingefordert. Du Arme, zur Schule gehen, Schülerin sein, was für eine Qual. Später, als sie über Gott und Welt habe nachdenken müssen, habe sie ihm zugemutet, er solle sie anlügen und einmal Atheist spielen. Und noch etwas später habe er sie trösten sollen und ihr erklären, dass er fest daran glaube, dass es ein Jenseits gäbe. Als sie das Zuhause verließ, habe sie verlangt, er solle ihre Kinderschuhe in seinem Schrank aufbewahren. Als es ans Gehen ging, habe sie ihn inständig und unter Tränen gebeten, er solle einen schönen Sterbenden abgeben, damit sie von Zeit zu ihm zurückkehren könne, dorthin, wo es warm ist und heimatlich und wo sie in dieser Welt eine Weile im Frieden bleiben können. So die ungarische Film- und Theaterregisseurin Petra Skötsch über ihren Großvater. Oft, immer wieder berührt sie in ihren Gedanken, ihren Arbeiten, in ihrem Schreiben den engsten Kreis ihres Lebens, die Mutter, den Vater, die Großmutter, den Großvater, die Zeit der Kindheit, die Nachbarin, den Nachbarn, die kleine Welt in der großen Welt, mit ihren schönen und auch mit ihren düsteren Seiten, mit allem, was Halt gibt und Heimat und auch mit allem, was beängstigt und verunsichert. Es geht ihr, bei ihr wie in der großen Welt um unsere Wege, um unser Kommen und Gehen. Es geht um Verlässlichkeit, um die Erfahrung von Liebe, auch um Wankelmütigkeit und Angst. Es geht um die Gewissheiten, die ein Mensch in diesem Leben finden kann. Es geht auch um Trost. Es geht ganz besonders um Zeuginnen und Zeugenschaft, so wie es in der Taufe Patin, Pate, Taufzeugin, Taufzeuge gibt. Also Menschen, die uns etwas vergewissern durch ihr Leben, durch ihr Dasein, durch ihre Gegenwart als Menschen, durch ihre Hoffnung, durch ihren Mut. Dinge, die man in diesem Leben niemals gewiss und festmachen kann. Sie stehen dafür als Zeuginnen und Zeugen für Heimat und Geborgenheit und Liebe und Humor und Verlässlichkeit und das ewige Leben und Freundschaft und Schönheit und all die anderen so überaus kostbaren Güter, die wir dem kleinen Leo und seiner Schwester und allen Kindern und ihren Familien und uns allen in Hülle und Fülle wünschen für ein ganzes Leben, vom ersten Tag bis zum letzten Atemzug und auch darüber hinaus in jenen Raum, von dem wir hoffen, dass es ihn gibt. Dieser Halt, dieser Trost ist in Menschen bezeugt. Sie sind da, diese Trostmomente, dieser Halt, in der Lebendigkeit und in den Zeugnissen von Menschen. Und natürlich in manchen Wort- und Erzählerinnerungen, die wir von ihnen haben. Wir haben diese Säulen unseres Lebens nur in ihrer flüchtigen Gegenwart. Jetzt in diesen Tagen, in diesem zu Ende gehenden Jahr, erleben wir ihre Zerbrechlichkeit. Von neuem durch Krieg und Misstrauen und Ängste und wachsenden Hass aller Art. Wir haben diesen Halt und diesen Trost nur in den gelebten und bezeugten Momenten. Wir haben sie nicht nur, diesen Halt und diesen Trost, in unseren Großmüttern und Großvätern, manchmal in unseren Eltern, in den Geschwistern, den Freundinnen und Freunden und manchen anderen, die uns so wertvoll sind. Wir haben diesen Halt auch und dieses Zeugnis in den Menschen, die vor uns da waren und die vom Leben erzählen und singen und diesem Leben einen Halt und einen Sinn zutrauen. Wir haben diese Zeugenschaft in den Propheten der biblischen Bücher und in vielen anderen Zeugnissen des Evangeliums. Heute lesen wir im Buch des Propheten Jesaja, was wir von Jesaja wissen und auch von den anderen biblischen Propheten, das ist, dass sie selber Menschen in einem angefochtenen Leben waren, dass sie oft ein Schicksal hatten, das ihnen das Leben und das Miteinander nicht nur schwer, sondern zu einer tiefen Frage gemacht hat, dass sie oftmals trostlose Gestalten in ihrer Zeit und in ihrer Umwelt waren, abgelehnt, zurückgewiesen, missverstanden. Aber dass in ihnen eine Stimme und eine Botschaft lebendig war, die sie geradezu genötigt hat, Zeuginnen und Zeugen des Lebens und eines großen Gehaltenseins und des schöpferischen Gottes zu sein. Sie haben natürlich auch Zeugnis gegeben von den Folgen unserer Verschlossenheit, unseres Abtrünnigseins, vom Menschseins und von einem Gott, der in die Freiheit führt. Aber sie haben mehr noch Zeugnis gegeben von einem Gott, der uns wieder nach Hause holt, wie zu unseren Großeltern, unseren Eltern, der uns wieder Heimat schenkt, der unserem Leben Halt und Raum gibt, der ein Raum, der mehr ist als nur Kämpfen und Sorge ums Dasein. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. So beginnt der zweite Teil des Jesaja-Buches. So redet der Prophet im Namen Gottes. So sollen Menschen im Auftrag Gottes selber trösten und heilen und vergeben. Wer soll das tun? Der Prophet? Wir alle, die wir diese Worte lesen und hören? Es gehört zu den wirklich staunenswerten Zusammenhängen dieses großen Jesaja-Buches, dass die Stimme des Propheten, die in früheren Zeiten Zeugnis abgelegt hat von dem Orientierungsverlust der Menschen in Israel, von ihrem sozialen Zerfall, von ihrem gesellschaftlichen und politischen Hochmut, letztlich von ihrem Niedergang, nicht nur in der Beziehung zu Gott selber, sondern auch im Gefüge der altorientalischen Welt, dass diese Stimme, dass dieser Name Jesaja lange nach dem historischen Tod des Propheten von Neuem erscheint. Und dass mit diesem Namen ein Auftrag und eine Botschaft verbunden ist am Ende der babylonischen Gefangenschaft. Die Stimme des Propheten erwacht in seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern von Neuem. Und in ihr erwacht die Stimme Gottes von Neuem. Und in ihr erwacht die Heimat und erwacht der Friede und erwacht die Vergebung und erwacht das Angenommensein und das Behütetsein, so wie es in unseren Herzen erwacht, wenn wir an die Menschen unseres Lebens denken, die uns Halt schenken und Halt gewähren und die uns mit Liebe begegnen oder begegnet sind. Es ist ein Trostruf, mit dem der zweite Teil des Jesaja-Buches am Ende des babylonischen Exils beginnt. Vielmehr noch, es ist ein Beziehungsangebot. Wo soll ich hin, wenn kalt der Nordsturm brüllt? Die scheuen Tiere aus der Landschaft wagen sich und ich vor deine Tür ein Bündel Wegerich. Bald haben Tränen alle Himmel weggespült, an deren Kelchen Dichter ihren Durst gestillt. Auch du und ich, so Elke Lasker Schüler in ihrem Lied einer Emigrantin. Aber die Tränen sollen und dürfen die Himmel nicht wegspülen. Wie geht das denn, trösten? Liebe Gemeinde, trösten ist so vielgestaltig und wir alle wissen es, weil wir es selber erfahren haben, wenn uns ein Mensch wohlwollend, liebevoll, verlässlich, mit allem, was wir sind, annehmend begegnet und uns Frieden schenkt. Überaus eindrücklich und brennend aktuell schildert uns das zweite Jesaja-Buch, was Trost ist. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn. Zwei hebräische Worte lohnt es genauer anzuschauen, wenn es heißt, redet mit Jerusalem freundlich. Wenn wir dieses Wort hören, redet mit Jerusalem freundlich, dann müsste es wörtlich heißen, redet zu den Herzen der Menschen in Jerusalem. Berührt sie in ihrem Inneren. weckt die Dinge, die einen Menschen zum Menschen machen. Alle diese beheimatenden Erfahrungen, die auch zu uns gehören. Und wenn es heißt, predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dann könnte man auch übersetzen, predigt diesen Menschen, dass der Krieg vorbei ist. Im Hebräischen steht für Knechtschaft Male, und Male heißt wörtlich Krieg. Der Krieg ist vorbei. Du musst nicht mehr leben im Zustand des Kämpfens. Du bist nicht nur angefochten und bedroht an Leib, Seele, Beheimatung. Du darfst wieder da sein, als du. Liebe Gemeinde, wer sich nur ein wenig einlassen kann auf die menschlichen Dinge, die dieser Krieg in der Ukraine über die Menschen bringt, der kann auch erahnen, wie das ist, wenn es endlich heißt, es ist Friede, der Krieg ist zu Ende, ihr könnt wieder da sein. Niemand bestreitet eure Existenz, niemand bestreitet eure Freiheit, niemand trachtet euren Familien und euch selber nach dem Leben. Tröstet, tröstet mein Volk. Wer das sagt, der sagt, dass der Krieg ein Ende hat. Was wäre das für eine Botschaft nicht nur für die Menschen in der Ukraine? Was wäre das für eine Botschaft für uns alle in unseren kleinen und großen Lebenskämpfen, in den Wirtschaftskriegen, in den beruflichen und familiären Konflikten, in den Konflikten um Ressourcen, um Eitelkeiten, um das schiere Existenzrecht? Mit dieser Friedensbotschaft beginnt der zweite Teil des Jesaja-Buches. Es beginnt sogar mit einem Aufruf und einem Auftrag an die Leserinnen und Leser aller Zeiten, an uns. Zu uns spricht eine Stimme. Es ist die Stimme des Propheten von weit her, die sagt, in den Wüsten des Lebens bereitet dem Herrn den Weg. Der Gott des Lebens will wieder einziehen auf ebener Bahn in euer Dasein. Die Stürme eures Lebens sollen sich beruhigen. Die Dinge sollen ihre Ordnung finden. Und es soll vom Zion, dem Berg, an dem Israel die Gegenwart Gottes glaubt und feiert, von dort aus soll eine Freudenbotschaft in die Welt gehen. Und es soll wieder das alte Lied vom Hirten, der die Lämmer in seinen Armen schützt und trägt, erklingen, der sie im Bausch seines Gewandes schützt. Es soll wieder Geborgenheit da sein und die Herrlichkeit des Gottes Israels soll in den Herzen spürbar sein. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. So lesen wir, so hören wir. So hören wir auch unseren Auftrag als Kirche im Blick auf ihren Sohn, auf Leo, der heute getauft wird. Im Oktober ist er ein Jahr alt geworden und er wird hineinwachsen in eine Welt, die nichts dringlicher braucht als einen Frieden, der uns einen Halt schenkt. Einen Frieden, in dem sich Menschen wiederfinden als Menschen. Wir wollen uns mühen, tapfere Zeuginnen und Zeugen zu sein. Wir können es, meine ich, weil wir in diesen Tagen daran erinnern, dass Gott selber uns ein Zeugnis gibt, in seinem Sohn, in sich selbst, wie er in diese erschütterte Welt kommt und wie er menschlich zugegen ist und handelt und heilt und tröstet und erbaut, wie er in den Wüsten des Lebens Hoffnungswege bereitet, Tag für Tag, wie uns in diesem Evangelium Worte und Verheißungen begegnen, die uns Heimat schenken. Die Erinnerungen an den Großvater, die ich vorher gelesen habe von Petra Schösch, enden mit den Worten, wir haben es gut, wir haben es gut. Nur selten denke ich daran, dass ich woanders hin müsste, dahin, wo es Heizungen gibt und im Kamillentee keine Würmer schwimmen. Doch dann schaue ich mich um und beschließe zu bleiben. Ja, wir bleiben die Zeuginnen und Zeugen des Nazareners und der vielen, die ihn bezeugen, ihn und Gottes Menschenfreundlichkeit. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, Bewahre unsere Herzen und Sinne in ihm, in Christus Jesus. Amen. So, die Kinder sind wieder da und wir schreiten langsam zur Taufe von Leo. Gott vertraut uns Kinder an, ihnen, den Eltern, Paten, Taufzeuginnen, Taufzeugen, uns als Gemeinde. Wir haben den Auftrag, sie zu begleiten, so wie wir das können, mit unseren Kräften, mit unseren Einsichten in das Leben, vielleicht auch mit unseren Fragen und Gedanken. Wir sind aufgerufen, ihnen beizustehen, dass sie selber im Leben stehen können, dass sie ihren Weg finden, dass sie vor den Herausforderungen, die ihnen das Leben in die Hände oder vor die Füße legt, nicht kapitulieren, dass sie auch die schwierigen Momente begreifen als etwas, an dem sie reifen können und dass sie im Evangelium, in dieser Botschaft, für die wir stehen, immer wieder Ermutigung und Trost und Hoffnung finden. In diesem Gottesdienst beten wir für Leo und für alle Kinder, die da sind und auch für sie als Familie. Mit der Taufe sagen wir, für dich, Leo, ist Jesus Christus als Mensch in dieser Welt gewesen. Für dich war er als Gottes Sohn ganz nahe und ist es. Für dich zeigt er Gottes Liebe. Für dich ist er in die Dunkelheit von Golgatha hinabgestiegen. Für dich ist er am dritten Tag Zeuge als der Auferstandene von Gottes schöpferischer Kraft und Lebendigkeit geworden. Für dich hat er ins Leben gerufen. Das wollen wir dir gerne nahebringen. Und zuerst aber sind wir als Gemeinde aufgerufen, unseren Glauben zu bekennen. Und dazu stehen wir auf.
Wir sprechen gemeinsam das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir haben in der Hospitalkirche ja keinen Taufstein stehen. Unser Taufstein steht draußen im Innenhof, weil die Kirche einmal sehr viel größer war. Also er steht an seinem alten Platz. Und wir gehen jetzt hinaus in die große Kirche, deren Dach der Himmel ist, und wollen dort Leo taufen. Wir haben es mit den Eltern so besprochen, dass wir das auch bei diesen etwas frösteligen Temperaturen machen dürfen. Wir bleiben nur ganz kurz draußen und kommen dann nach der Taufe wieder herein. Frau Gutbrot-Held und Herrn Kraft, darf ich bitten, vielleicht können Sie hier vorne mit anfassen bei der Taufschale und beim Kelch. Einfach mit nach draußen nehmen. Geht auch zusammen, genau. Ja, und wollen wir die Taufkerze gleich anzünden, dann nehmen wir so ein bisschen drauf. Genau, ich bin sehr ausgehend, aber muss ich dann nochmal an. Wir bilden draußen einen großen Kreis. So, jetzt sehen Sie auch Leo. Seine Mama hat ihn in den Händen, Frau Gutbrot-Kopp. Leo ist noch ein bisschen müde, wie es aussieht. Ja, ist ein kleines bisschen, aber jetzt schneit's und die Kinder sind da, ihr seid da. Ihr seht das alle gut? Hm? Ja, prima. Also, dann frage ich die Eltern, Patin, den Taufzeugen. Gott hat Leo Leander ins Leben gerufen. Er hat euch dieses Kind anvertraut. Die Taufe ist also das Zeichen von Gottes grundlegender Zuwendung zu seinem Leben. Und das feiern wir an diesem Tag. Und so frage ich euch, die Eltern, Paten, vor Gott und dieser christlichen Gemeinde, wollt ihr, dass euer Kind auf den Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet, ja, ich will. Und seid ihr bereit, das Eure dazu beizutragen, dass euer Kind im christlichen Glauben erzogen wird? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Gott schenke euch viel Freude, viel Inspiration und viele schöne Ideen dazu und auch die Kraft in den Momenten, die vielleicht etwas unruhig werden in einem Menschenleben. Dann wollen wir Leo jetzt taufen. Der Taufspruch von Leo ist ein ganz schönes Wort aus dem 2. Timotheusbrief. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und wir hoffen, dass diese Dinge im Heiligen Geist, den wir jetzt anwesend und am Werk glauben, ganz stark werden in seinem Leben. So. So, wir sind jetzt alle wieder da. Ihr Kinder seid auch da. Das ist schön. Wir wollen jetzt Fürbitte halten. Wir wollen beten. Und dazu stehen wir nochmal auf. Und Herr Reinelt wird uns einen Kyrie-Ruf intonieren, anstimmen, und wir stimmen dann mit ein und wir antworten auf die Bitten mit diesem Kyrie-Ruf. Wenn es heißt, wir singen, dann folgt das Kyrie. Wir singen.
Gott, wir bitten dich für Leo, dass er lernt, mit seinen eigenen Augen zu sehen und mit seinen eigenen Ohren zu hören, dass er seine eigene Meinung bildet und sich nicht vom Bösen beeinflussen lässt, dass er für seine Überzeugung mutig eintritt und seinen eigenen Weg findet. Hilf, dass er von der Gemeinde aufgenommen wird, sodass er sich stets geborgen fühlt.
Wir singen.
Wir bitten dich, Herr, lasse alle Eltern zusammenhalten und viel Zeit, Geduld und Verständnis für ihre Kinder aufbringen. Unterstütze uns alle, die Verantwortung tragen, dass wir den Kindern eine gute Zukunft und eine lebenswerte Welt gestalten und hinterlassen.
Wir singen.
Wir bitten dich für all die Eltern, die ihre Kinder nicht als Geschenk ansehen können, sondern nur als große Last. Die Eltern, die ihre Kinder nicht ernähren können, die Eltern, die ihren Kindern keine Liebe schenken können. Steh du ihnen bei, hilf ihnen, ihre Kinder groß werden zu lassen.
Wir singen.
Wir bitten dich, Herr, hilf den Kindern, die ohne Eltern aufwachsen müssen, dass sie Menschen finden, die sich um sie kümmern und sie lieben. Wir denken auch an die Kinder, die es so viel schwerer haben, Kinder, die mitten im Krieg aufwachsen und fast alles entbehren müssen, Kinder, denen es an Kleidung, Wohnung, Nahrung und Zuwendung fehlt. Herr, an diesem Tag denken wir auch an unsere verstorbenen Angehörigen. Lass sie in deiner Liebe für immer geborgen sein.
Wir singen. Es gibt viele Bitten, die wir persönlich auf dem Herzen haben, tragen, für Menschen aus unserem Lebenskreis, für Gesunde und Kranke, für die vielen Regionen dieser Erde, in denen Unfriede und Streit und Krieg herrschen und Hunger. Das alles legen wir hinein in Jesu Worte, unsere Bitten, und sprechen: Vater unser im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. O Heiland, reiß die Himmel auf.
Die Kollekte des heutigen Sonntags ist für unsere Hospitalkirchengemeinde bestimmt. Zu den Aufgaben unserer Gemeinde zählt neben den gottesdienstlichen, seelsorgerlichen, diakonischen und kulturellen Angeboten auch der Erhalt der baulichen Substanz unserer Kirche und die Pflege unserer Bornefeld-Orgel. Mit ihrem Opfer unterstützen sie uns dabei, dass wir diese Aufgaben gut erfüllen können, und wir bedanken uns vielmals dafür. Wir laden Sie weiter ein zu Veranstaltungen in der kommenden Woche. Am Dienstag findet der Adventsmarkt im Hospitalhof statt von 11 bis 16 Uhr und abends im Innenhof des Hospitalhofs das bekannte Adventssingen von 18 Uhr bis 18.30 Uhr. Herzliche Einladung. Und parallel am Dienstagabend um 18 Uhr bis 19.30 Uhr findet die Reihe Vita Contemplativa statt mit dem Thema Hegels Spiritualität in Nuze mit Pfarrer im Ruhestand Dr. Karl-Heinz Bartel. Und am Donnerstag findet um 18 Uhr im Hospitalhof das Lyrikseminar wieder statt mit Harald Neb, Pfarrer im Ruhestand. Und dann laden wir Sie herzlich ein zum Gottesdienst am 4. Advent, am nächsten Sonntag, mit Pfarrerin Monika Renninger hier um 11 Uhr wieder und mit der besonderen musikalischen Gestaltung, nämlich Der Württembergische Kammerchor ist zu Gast und wird uns den Gottesdienst mit Advents- und Weihnachtschorälen gestalten. Und gleich am Sonntagabend dann findet auch das Konzert vom Württembergischen Kammerchor mit den Advents- und Weihnachtschorälen hier in der Hospitalkirche statt. Herzliche Einladung. Und alle weiteren Informationen und Näheres zu den Veranstaltungen entnehmen Sie bitte noch dem Liturgieblatt, das Sie gerne mit nach Hause nehmen dürfen.
Im Anschluss an den Gottesdienst dürfen Sie sich gerne aufwärmen bei etwas heißen Getränken, Kaffee, Tee und bei Gesprächen. Und es gibt auch eine kleine interaktive Möglichkeit, Leo zur Taufe zu gratulieren. Die Eltern haben etwas vorbereitet. Also lassen wir uns überraschen. Und ich hoffe, Sie haben alle noch etwas Zeit. Hinweisen möchte ich Sie auch auf den Adventsweg in der Stiftskirche. Das ist in jedem Jahr ein gestalteter Weg mit Impulsen und Anregungen, um für sich selber in Ruhe Adventliches wahrzunehmen. Und jetzt in diesem Jahr, das sind 7 Ikonen aus Lviv in der Ukraine angekommen. Die hatten etwas, da gab es etwas Schwierigkeiten wegen Bombenalarmen, die zu transportieren. Die sind jetzt in der Stiftskirche. Also wenn Sie Zeit haben, im Laufe der nächsten Tage einmal in die Stiftskirche zu schauen, das ist sehr eindrücklich und sicher eine gute Gelegenheit, um einmal Atem zu holen. Und jetzt singen wir vor dem Segen, komm, o mein Heiland, Jesu Christ, und wir stehen dazu auf. Geht in diesen Tag und in diese adventliche Woche mit der Zusage und mit der Verheißung des Segens Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Wir hören noch das Orgelnachspiel. Vielen Dank.